Das waren ganz schön berührende Lebensgeschichten. Neben der Liebe Gottes, die sich hier gezeigt hat in dem Leben von dem Einzelnen, war das andere, was sie alle miteinander verbunden hat, der Alpha-Kurs. Also wenn du irgendwie Sehnsucht hast, Gott näher kennenzulernen, melde dich für den nächsten Alpha-Kurs an, der startet im Februar. Anfang Februar geht's wieder los, sei dabei und es wird auch für dich gut werden. Wir feiern in der Taufe, dass Menschen ihr Leben mit Jesus angefangen haben und dass sie ein altes Leben zurückgelassen haben und dass sie ein neues Leben mit Jesus genommen haben und dass ihr Leben verändert wurde durch die Begegnung mit Jesus, dass sie eine neue Identität bekommen haben und dass sie anders leben können als vorher, dass alte Lasten weg sind oder weniger geworden sind und dass sie Lebenskraft und Lebensfreude bekommen haben. Ich möchte mit uns einen Bibeltext anschauen, der uns in diese Frage der Identität hineinführt, was uns eigentlich ausmacht und wo wir manchmal auch hängen. Wenn du gestern Abend schon dabei warst bei dem Taufgottesdienst, dann kannst du diese Predigt jetzt nochmal hören und vertiefen für dich. Ist also nicht eine andere Predigt als gestern Abend. Aus dem Lukas-Evangelium lese ich die ersten beiden Verse. Erfüllt mit dem Heiligen Geist verließ Jesus die Jordan-Gegend. 40 Tage war er vom Geist geführt in der Wüste und wurde vom Teufel versucht. Während jener ganzen Zeit aß er nichts, sodass er am Ende sehr hungrig war. Also hier geht es um Jesus Christus, Gottes Sohn, der hier auf der Erde war und ganz am Anfang seines Dienstlebens wurde er hier vom Teufel in die Wüste geführt. Und jetzt bist du vielleicht da und hast vielleicht schon große Fragezeichen da, wenn hier vom Teufel die Rede ist. Das kann ich nachvollziehen. Für den modernen Menschen ist Teufel ja irgendwie vielleicht eine symbolhafte Figur und man macht einen Bogen um diese Thematik vielleicht auch. Die Bibel, die spricht von Gott und die spricht auch vom Teufel. Nicht so viel, aber doch als präsente Person, die existent ist. Vielleicht ist es für dich jetzt aber gar nicht so ausschlaggebend, dass du dich jetzt mit dieser Thematik so sehr beschäftigst. Ich möchte dich einladen, den Text einfach auf dich wirken zu lassen. Und der Teufel, der will grundsätzlich immer lebensfeindliche Dinge in unserem Leben bewirken. Vielleicht kannst du das für dich hier abspeichern. Da geht es jetzt um die Frage von Identität, um Versuchung, wie wir unser Leben leben, aus welchen Quellen wir unser Leben leben. Und hier ist jemand, der will Lebensfeindliches in unserem Leben bewirken. Und da ist ein anderer, nämlich Gott selbst, der will das Gute für unser Leben bewirken. Also lass uns mal weitergehen. Drei Punkte möchte ich mit uns anschauen und lese in diesem Bibeltext weiter. Da sagte der Teufel zu Jesus, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl diesem Stein hier, er soll zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur von Brot. Also Jesus ist da in der Wüste. Wüste ist ein karger Ort, da gibt es kein Wasser, da gibt es kein Essen, da ist kein Buffet aufgetischt, sondern da ist alles karg und öde und Jesus ist da und er hat derbe Hunger. 40 Tage ist er in der Wüste. Warst du schon mal einen Tag in der Wüste, 40 Tage gefastet mal? Also ich kann mir vorstellen, nach diesen 40 Tagen, da ist man sehr empfänglich, wenn es um das Thema Essen geht. Und der Teufel sagt zu Jesus, hey Jesus, du hast doch die Macht, ja, wenn du Gottes Sohn bist, dann sprich doch zu diesen Steinen, die hier überall rumliegen, dass sie zu Brot werden, dann tu dir doch was Gutes und mach hier dein eigenes Essen. Dann hast du wieder keinen Hunger und du bist gesättigt. Was für ein tolles Angebot. Aber hier geht es jetzt nicht nur um dieses Essensthema, sondern letztendlich geht es darum, dass der Teufel Jesus hier eine Falle stellt, weil er verknüpft jetzt hier etwas. Er sagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann mach das doch jetzt hier. Also da geht es jetzt nicht nur darum, ja, mach doch Essen, du kannst es doch. Sondern der Teufel sagt Jesus, wenn du Gottes Sohn bist, dann tu etwas, was das beweist, dass du Gottes Sohn bist. Also komm in die Tat, leiste etwas, um zu zeigen und zu beweisen, dass du Gottes Sohn bist. Ich möchte hier die erste Versuchung mal so benennen. Und die Versuchung ist, ich bin, was ich tue. Also dass wir aus einer Identität leben als Menschen, dass wir uns über unsere Leistung definieren. Wenn du ein erfolgreicher Mensch sein willst, dann musst du mehr tun. Wenn du ein anständiger Christ sein willst, dann musst du das und das ableisten. Wenn du ein erfolgreicher Schüler sein willst, dann musst du auch mindestens einen 1er Durchschnitt haben, sonst bist du irgendwie faul. Dieses Denken ist so präsent in unserem Leben und in unserer Gesellschaft heute mehr denn je, in unserer deutschen Gesellschaft. Wir sind eine Leistungsgesellschaft. Und wir definieren uns ganz schnell über das, was wir alles tun sollten. Und wenn wir es nicht schaffen, weil wir vielleicht das einfach nicht hinkriegen, weil wir nicht so toll sind, wir sind vielleicht nicht so intelligent oder wir haben nicht die Kraft dazu, dann fühlen wir uns schlecht. Und ich glaube, viele Christen fühlen sich schlecht, weil sie dieses Bild vor Augen haben, Mensch, eigentlich sollte ich ja das und das machen und ich kriege es nicht hin. Bin ich dann ein guter Christ? Eine große Versuchung, dass wir uns über Leistung definieren. Und wir haben immer das Gefühl, dass wir zu wenig tun. Und manchmal strengen wir uns dann an und denken, wir müssten ja mehr machen und merken, ich kriege das mit meinem Leben gar nicht hin. Nämlich, wenn ich mehr mache, dann bin ich kaputt. Und dann lande ich im Burnout. Das ist irgendwie so eine blöde Sackgasse, blöde Falle. Ich möchte dich mal fragen, ja, was gibt dir in deinem Leben eigentlich Wert? Also wo ziehst du deinen Wert her? Ist es dieser Punkt, erfolgreich durchs Leben zu gehen? Dir selbst und anderen etwas vorweisen können? In Form von Statussymbolen, in Form von dem, was du geschaffen hast? Dass du stolz sein kannst auf deine erfolgreiche Arbeit in deinem Job oder zu Hause? Ich glaube, die Gefahr ist da, und da möchte uns, glaube ich, der Teufel hinführen, dass wir uns so abarbeiten und so in dieser Leistung hineingeben, dass wir ausgelaugt sind und dass wir unser Leben kaputt machen und dass wir letztendlich eine große Leere haben in uns. Und Jesus, er gab dieser Versuchung nicht nach. Jesus, er hat hier das Wort Gottes und das hält er dem Teufel entgegen und sagt, ich mache hier nicht mit. Ich mache hier nicht mit, weil Jesus wusste, wer er ist. Da werde ich am Ende nochmal drauf zukommen. Die zweite Versuchung, weiter geht's in Vers 5. Der Teufel führte ihn an eine hochgelegene Stelle, zeigte ihm in einem einzigen Augenblick alle Reiche der Erde und sagte, alle diese Macht und Herrlichkeit will ich dir geben, denn mir ist das alles übergeben und ich gebe es, wem ich will. Du brauchst mich nur anzubeten und alles gehört dir. Aber Jesus entgegnete, es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Was ist die zweite Versuchung hier für Jesus? Es ist die Versuchung, dass der Teufel ihm anbietet, alle Macht zu bekommen. Über die ganze Erde, über alle Königreiche, über alle Gegenden, über alle Menschen. Letztendlich alles zu besitzen, der König der Welt zu werden. Das ist hier die Versuchung. Man kann es runterbrechen zu sagen, ja, die Versuchung, die besteht in dem Besitz, etwas zu besitzen, etwas in der Hand zu halten. Ich bin, was ich habe. Das ist eine Versuchung. Und Jesus, er hätte durchaus empfänglich sein können, auch für diese Versuchung, weil Jesus, er hatte nichts. Er kam aus der Ewigkeit. Er war Gottes Sohn. In der Ewigkeit kann man sich vorstellen, da hatte er alles, die gesamte Herrlichkeit, so beschreibt die Bibel das. Das heißt, er hatte allen Reichtum, den man sich vorstellen kann, in welcher Art und Weise auch immer. Und er hat das alles zurückgelassen und kam nackt als Baby auf die Erde. Und jetzt war er 30 Jahre alt, ein erwachsener Mann, aber er war ja kein reicher Mann. Er war ein ganz normaler Mensch, der alles auch zurückgelassen hatte. Und jetzt war er hier in der Wüste. Und hier die Versuchung, die um die Ecke kam, du kannst alles haben. Du kannst alles haben, wenn du möchtest, wenn du mich anbetest. Brauchst mich nur anbeten, dann bekommst du es. Wie sehr definieren wir uns in unserem Leben über das, was wir haben, über das, was wir erschaffen haben, über unser Geld auf dem Konto, über unser Haus, wie schön und wie groß das auch sein mag und was man noch so daneben haben kann, wo man in Urlaub hinfährt und was man vielleicht auch an Menschen in der Hand halten kann, die Einfluss haben. Man kommt dann mit Menschen zusammen, die irgendwie wichtig sind. Und wenn ich Freund von dem bin, der wichtig ist, dann habe ich auch eine Form von Besitz in meiner Hand. Ich glaube, wir sind sehr anfällig dafür, dass wir uns definieren darüber, was wir haben und was wir besitzen. Und sind auf der Suche auch immer nach dem neuesten Kick. Es gibt Leute, die sind so technikaffin, ja, die gehen in den Bereich Technik richtig ab und die wollen immer die neuesten technischen Sachen haben, so, ja. Also wenn das Smartphone 2 Jahre alt ist, ne, dann ist das schon schlimm. Besser man sucht sich das neueste Modell aus mit der Marke, die man auch haben will, angebissener Apfel oder so, ja. Und ist ja okay, wenn Leute das haben, ne? Meine Kollegen haben das auch, ne? Also, aber wenn man sich darüber definiert, dann wird es zum Problem. Also wenn es für mich entscheidend ist, habe ich diese Dinge, dann fühle ich mich wertvoll. Und wenn ich diese Dinge nicht habe, dann geht es mir schlecht. Dann ist was falsch. Letztendlich versucht man hier eine große Lücke zu füllen und ist auf der Suche nach Sicherheit. Man denkt, wenn ich viel habe, dann bringt mir das Sicherheit für mein Leben. Und dann bin ich gut aufgestellt. Wenn es wegbricht, habe ich ein Problem. Dann ist die Sicherheit weg. Und Jesus, er geht auch auf diese Versuchung nicht ein. Er hält hier Stand und sagt, nein, ich mache hier nicht mit. Ich möchte nicht viel haben. Und er weiß auch, wen er anbeten sollte, nämlich seinen Vater. Jesus hat eine andere Identität. Er hat die Identität an einem anderen Punkt festgemacht, nicht in dem Besitz. Die dritte Versuchung. Ich lese uns den Text vor, ist ein bisschen länger. Der Teufel führte ihn auch nach Jerusalem, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich von hier hinunter. Denn es heißt in der Schrift, er wird seine Engel schicken, damit sie dich behüten. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus erwiderte, es heißt aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Nachdem der Teufel alles versucht hatte, um Jesus zu Fall zu bringen, ließ er ihn für einige Zeit in Ruhe. Hier müssen wir uns jetzt vielleicht ein bisschen mehr vorstellen, was war die Situation, in die der Teufel Jesus hier hineinführt. Also Jerusalem, die Hauptstadt von Israel, der zentrale Fokuspunkt von allen Juden. Und hier der Tempel ist der Ort der Gegenwart Gottes, das schönste Gebäude in Israel, wunderbar verziert, groß, viele Menschen um den Tempel herum. Da ist der Tempelplatz, wo viele Menschen sich versammelt haben, Gemeinschaft haben. Also ich sag mal, der zentrale Ort des ganzen Landes ist hier, wo das Leben tobt. Und der Teufel sagt zu Jesus, Jesus, wie wäre das, wenn du dich auf die Tempelzinne stellst? Und die Tempelzinne ist der höchste Ort an diesem Gebäude, also ganz oben, hoch oben an einer Kante des Tempels, wo alle dich sehen würden. Die Leute, die unten sind und wo das Leben ist, die würden hochschauen und sehen, ach, da steht hier einer, was macht er denn da? Und der Teufel sagt, hey, wie wäre das, wenn du runterspringst und wenn dann Engel da wären, die dich auffangen würden? Wäre das nicht toll? Jetzt ist Jesus ja in der Situation, dass er einen Auftrag hat, als Sohn Gottes die Liebe Gottes den Menschen nahe zu bringen und für die Menschen da zu sein und ihn Gott zu repräsentieren und einen Dienst aufzubauen mit dieser Botschaft des Reiches Gottes. Wäre das dann nicht ein toller Moment, so ein Anfangsmoment, um die Aufmerksamkeit der ganzen Juden dort zu erzielen, dass er so ein tolles Wunder vollbringt vor den Augen von ganz Jerusalem? dass er auf dieser Tempelzinne ist und Bungee-Jumping-mäßig ohne Seil runterspringt und unten wären Engel, die würden ihn auffangen. Würde ihm das nicht Autorität geben für seinen Dienstanfang? Dass die Leute denken, Mensch, was ist das für ein toller Hecht? Der kann hier Engel herbeirufen und der macht hier krasse Wunder. Den wollen wir anhören und mit dem wollen wir unterwegs sein. Und Jesus sagt, nein, ich mache hier nicht mit. Ich will nicht diesen Weg gehen, um Aufmerksamkeit zu erzielen und bei Menschen irgendwie anzukommen. Ich möchte, so ein Menschenfänger möchte ich nicht sein, sondern ich möchte den Weg gehen, den Gott letztendlich für mich vorbereitet hat. Was ist hier die Versuchung? Die Versuchung, die man hier benennen kann, ist letztendlich, dass man sich darüber definiert, was andere von mir denken, dass man Beliebtheit bei Menschen anzapft. Ich bin, was andere über mich denken. Ich will andere beeindrucken mit mir, mit dem, was ich drauf habe. Und da frag dich doch mal selbst, wie sehr diese Versuchung auch in deinem Leben eine Rolle spielt. Dass du nicht frei leben kannst, so wie du bist und wie es dir entspricht, sondern dass du immer im Hinterkopf hast, ich muss irgendetwas tun, damit Menschen aufmerksam werden auf mich und mir diesen Wert zusprechen, den ich in mir selbst nicht empfinde. Und dann kannst du dein Leben dementsprechend ein Stück weit anpassen, dass du versuchst, genau das Richtige zu tun, damit Menschen dir Lob geben und Anerkennung zollen. Und dann verbiegst du dich und bist unfrei und kannst eigentlich die Entscheidung nicht frei treffen, weil diese Glocke da ist, dass du letztendlich Menschenfurcht hast und generieren möchtest, dass die Leute dich lieben. Was für ein anstrengendes Leben, was irgendwie auch einen kaputt machen kann. Weil man nicht bei sich selbst ist, sondern weil man immer bei den anderen ist. Was für eine Versuchung, die hier da ist. Und Jesus, er spielt auch hier nicht mit und er steigt auch hier aus und sagt, ich will das nicht, ich mach das nicht. Die Frage ist, worin bestand das Geheimnis von Jesus, dass er in dieser Versuchungssituation in der Wüste, unter diesem wahnsinnigen Druck, der menschlich da war, dass er hier sagt, ich mache das nicht mit. Was hat ihm die Kraft gegeben? Wo hat Jesus seine Identität festgemacht, dass er Nein sagen konnte und dass er seinen Weg klar gehen konnte? Und dann lass uns mal zurückgehen, kurz vorher, vor dieser Versuchungsgeschichte, vor dieser Aktion in der Wüste, da gibt es eine Aktion, die Jesus erlebt hat und das war die Aktion Taufe. Okay, hier kommt jetzt der rote Faden und hier binden wir es zusammen mit unserem heutigen Ereignis. Und ich lese mal vor, wie Jesus seine Taufe erlebt hat. Lukas 3, 21 bis 22. Unter all den vielen, die sich taufen ließen, war auch Jesus. Als er nach seiner Taufe betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam in sichtbarer Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Ältere Übersetzungen sagen hier, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Die Stimme des Vaters aus dem Himmel, hörbar für Jesus und für andere, die es dann aufschreiben konnten, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Ich freue mich über dich. Was für einen Grund hatte Gott im Himmel, dass er sich hier über seinen Sohn freuen konnte? Hatte Jesus was Großartiges geleistet zu diesem Zeitpunkt? Irgendwie nicht. Also der ist 30 Jahre alt geworden. Der hat als Zimmermann gearbeitet, wie sein Vater wahrscheinlich. Der war jetzt nicht als der große Professor bekannt, der hatte keinen Einfluss zu diesem Zeitpunkt, der hatte keine Predigt gehalten, der hatte kein Wunder gewirkt. Der war einfach nur ein normaler Mensch zu diesem Zeitpunkt, natürlich Gottes Sohn, aber er hatte keine Sachen vorzuweisen, um Gott zu beeindrucken. Und Gott sagt trotzdem, hey, du bist mein geliebtes Kind. Einfach so. Und ich glaube, das hat den Unterschied gemacht. Diese Beziehung, die er zu seinem Vater hatte, dieser Zuspruch von Gott in sein Leben, ich liebe dich so, wie du bist, ich freue mich über dich, ohne Leistung, ohne Besitz, ohne dass du hier eine Menschenmenge um dich herum gesammelt hast, einfach nur so bist du geliebt von Gott. Und mit diesem Wissen und mit diesem Zuspruch von seiner Taufe im Hinterkopf geht er in die Wüste und wusste, als der Teufel kam, hey, meine Identität liegt nicht in all den anderen Dingen, die mir hier angeboten werden, sondern meine Identität ist, ich bin Gottes Sohn. Ich bin geliebt, so wie ich bin, auch in der Wüste, auch wenn ich mich schwach fühle, auch wenn ich gerade gar keine Perspektive vielleicht habe, wenn ich angefochten bin. Ich bin geliebt. Ich bin geliebt, weil mein Vater mich liebt. Und jetzt kann man sagen, Mensch, das ist eine schöne Geschichte, ja, spannend, wie Jesus das so gemacht hat, ne? In der Wüste und so, wird man jetzt vielleicht nicht tauschen wollen, auch 40 Tage in die Wüste gehen zu müssen. Aber ich sag dir, nichts anderes passiert eigentlich in unserem Leben. Genauso wie Jesus sind wir herausgefordert, mit solchen Versuchungen unsere Identität an falschen Punkten festzumachen. Und genauso wie bei Jesus können wir aber in die Situation kommen, dass wir sagen, hey, ich bin offen, Gottes Stimme hören zu wollen, was er über mich sagt. Und Gott sagt über dein und über mein Leben nichts anderes als das, was er zu Jesus gesagt hat bei seiner Taufe. Er sagt, du bist mein Kind, ich liebe dich. So, jetzt haben wir ein Problem in der Bibel, wo die Bibel sagt, ja, okay, es steht etwas zwischen uns und zwischen Gott. Das nennt die Bibel Sünde, das nennt die Bibel Schuld. Ja, da, wo wir als Menschen unsere eigenen Wege gehen. Das heißt, Gottes Herz ist groß und offen für uns und er spricht uns zu, hey, da ist ganz viel Liebe da, aber wir sind in der Position, dass wir das nicht blicken, dass wir getrennt sind von dieser Liebe. Und da sagt die Bibel, hey, jeder Mensch ist schuldig geworden, jeder Mensch hat Verfehlung, jeder Mensch, der kommt nicht an das ran, was Gottes Heiligkeit eigentlich ausmacht. Und da sagen wir brauchen Vergebung, wir brauchen jemanden, der uns diese Schuld wegnimmt, die wir selbst nicht wegnehmen können. Wir brauchen Veränderungen in unserem Leben. Letztendlich ist Jesus dafür gekommen, er ist dafür gestorben, dass wir Vergebung erfahren können und dass Jesus den Weg frei gemacht hat, sodass diese Liebe und dieser Zuspruch Gottes in unser Leben fallen kann und dass wir in ihm unsere Identität finden können. Das ist genau der Punkt. Also wir schaffen das nie aus eigener Kraft. Da können wir uns wieder anstrengen und denken, Mensch, ich muss das und das tun. Das wird nicht gut gelingen, sondern wir brauchen Jesus. Jesus ist die Brücke zu dieser Liebe des Vaters. Erst wenn wir Jesus in unserem Leben haben und uns ihm zugewandt haben, wie wir es gehört haben von den Täuflingen heute, erst dann fällt diese Liebe in unser Leben und dann hören wir tatsächlich diese Stimme, die das ganze Leben schon immer ruft, hey, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Aber dann haben wir ein Ohr dafür und dann wird unser Leben verändert und dann haben wir eine andere Identität in unserem Leben und sind frei von all diesen anderen Punkten. Ich weiß nicht, an der Stelle, wo du so stehst mit diesem Thema. Vielleicht bist du schon lange Christ und vielleicht auch in dieser Gemeinde hier und du spürst aber immer noch, dass diese Sache der Versuchung gar nicht so easy ist. Es ist ja auch nicht so, nur weil ich mich jetzt habe taufen lassen, dass ich nie wieder Probleme haben werde in meinem Leben. Sondern es ist so, dass unser Leben auch als Christ immer auch irgendwie ein Kampf ist, in der Wahrheit festzustehen und diese Stimme des Vaters hören zu wollen und dem Raum zu geben. Also vielleicht bist du Christ und du merkst, du bist aber auch nicht frei und du bist verstrickt in diesen Versuchungen, in welcher Art und Weise auch immer. Dann möchte ich dir Mut machen heute, dass du dich wieder neu Gott zuwendest und sagst, Gott, ich möchte diese Stimme hören. Wie Jesus bei seiner Taufe, ich brauche diese Stimme der Liebe, dass ich fester werde in dir. Und ich möchte, dass deine Kraft in mein Leben kommt, dass ich diesen Versuchungen widerstehen kann. Vielleicht ist es aber auch so, dass du gar nicht viel mit dem Glauben zu tun hast bisher. Dann lade ich dich ein, dass du dein Herz öffnest und dass du vielleicht in einem kleinen Gebet sagst, Gott, wenn es dich gibt, dann öffne mein Herz für dich und für dein Reden. Jesus, wenn es dich gibt, wenn du wirklich von den Toten auferstanden bist und du real bist, dann sprich du etwas in mein Leben hinein, dass ich dich erkennen kann. Und da kannst du gern das Gespräch suchen, auch im Nachhinein, mit den Täuflingen oder auch mit mir oder mit Personen, die am Gebetspunkt stehen. Der Alpha-Kurs ist da ein heißer Tipp. Also melde dich an. Ich würde gerne noch mit uns beten und dann singen wir noch gemeinsam ein Lied. Lass uns doch aufstehen dazu. Vater im Himmel, ich danke dir für dieses festliche Ereignis, das wir heute feiern. Ich danke dir für jeden einzelnen Täufling und für das Leben, was du ihnen geschenkt hast. Danke, dass das so kraftvoll ist, Herr, und das ist Botschaft eigentlich genug, dass wir sehen, du veränderst Menschenherzen. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort kraftvoll ist und dass es auch Veränderung bewirkt. Herr, und lass uns deine Stimme hören, deine Stimme der Liebe, deine Stimme, die uns Identität zuspricht, die uns stark macht, in dieser Welt zu überleben und nicht nur zu überleben, sondern das Leben in Fülle zu haben. Herr, und ich bete, dass du uns nahe kommst. Herr, und da, wo Menschen da sind, die diese Sehnsucht haben, auch nach dir und nach Freiheit, ich bete, dass du durch deinen Heiligen Geist ihr Leben berührst. Schritt für Schritt, sodass sie dich erfassen können, dass sie Begegnungen mit dir haben, die sie nicht wegdiskutieren können, dass du dich zeigst. Du bist lebendig und du bist uns zugewandt. Lass uns das erleben, ganz persönlich. Dass jeder eine Begegnung haben kann mit dir. Danke für das Gute, was du vorbereitet hast, für jeden Einzelnen von uns. Und so bete ich um deinen Segen für uns. Geh du weiter mit jedem Einzelnen. Amen.